When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Almaty, finest hour, die Schlacht von Azincourt. Our king went forth to Normandy with grace and might of chivalry. Their God for him wrought marvelously, wherefore England may call and cry, Deo gratias. So heißt es in der legendären Azincourt Carol, auch als Azincourt-Hymne bekannt, ein Volkslied aus dem 15. Jahrhundert, gewidmet der legendären Schlacht. Neben Cressy und der Schlacht von Hastings war dies wohl die wichtigste Schlacht im englischen Mittelalter, denn in ihr wurde das Schicksal über die Zukunft der Insel besiegelt. Und eins vorweg, dieser Aufprall von Frankreich und England hatte es in sich. Abgesehen davon, dass zehntausende Männer und Pferde sich dort trafen, galt es als eine Zeitenwende in der Kriegsführung. Einen Schock für das gesamte Rittertum als Institution. Ein ganzer Stand wurde hiermit in Frage gestellt. Diese Schlacht bildete einen der letzten lauten Todesschreie einer aussterbenden Art. Es war zunehmend nicht mehr zu ignorieren, dass der schwer gepanzerte Ritter auf seinem Ross nicht mehr der unangefochtene König des Schlachtfelds war. Fernwaffen wie die Armbrust und der Langbogen hatten seine Bedeutung untergraben und auch das Schwarzpulver bahnte sich so langsam seinen Weg auf die europäischen Schlachtfelder. Eine neue Ära im Kampf brach an. Davon mal abgesehen wurde der Sieg auch nationalistisch überhöht als ein Sieg gegen den alten Erbfeind Frankreich. Ein Teil findiger englischer Propaganda. Wer bei Azincourt kämpfte, wer siegte und warum mannshohe Bögen eine so schreckliche Waffe waren, darum geht es heute. Kapitel 1. Showtime. Kaum hatte König Heinrich den englischen Thron bestiegen, ließ er zum Krieg rüsten. Seit mehreren Generationen tobten immer wieder auflodernde Kriegszustände mit den Franzosen. Phasen von kalt und heiß wechselten sich ab. Schon Heinrichs Urgroßvater Edward III. Hatte diese Schlachten um Englands Landansprüche auf dem europäischen Festland ausgefochten. Immer wieder konnte England zeitweise die Oberhand gewinnen und dann doch aus dem Land verdrängt werden. England konnte zeitweise sogar den französischen König gefangen nehmen und ihn gegen Lösegeld freilassen. Allerdings war ihnen langfristig kein Glück beschieden. Zu Heinrichs Zeiten galt die politische Lage in England als durchaus stabil. Das war gut für ihn, denn so konnte er ungehindert die dafür nötigen Mengen an Ressourcen aufbringen und in den Krieg ziehen. In Frankreich dagegen sah es zu diesem Zeitpunkt nicht sonderlich rosig aus. Das Land litt massiv unter den großen finanziellen Bürden des Krieges. Aufstände wegen zu hoher Steuern waren ausgebrochen, politische Unruhen und eine Spaltung der Gesellschaft waren die Folge. Als Heinrich 1415 mit einer riesigen Flotte Richtung Frankreich segelte, befand sich das Land in einem regelrechten Bürgerkrieg. Und er hatte eine riesige Flotte in seinem Rücken. 1500 Schiffe, voll beladen mit Waffen, Munition, Vorräten und grimmigen Männern, die bereit waren, für ihren König zu sterben und zu töten. Was genau war da eigentlich los in Frankreich? Laut Historikern war das Problem simpel. Als Karl VI. Endgültig dem Wahnsinn anheimfiel, entbrannte 1410 zwischen den Anhängern des Herzogs von Burgund, den Bourguignons, und den Parteigängern des Dauphin, den Armagnacs, ein Bürgerkrieg. Chaos ist eine Leiter, wie man so schön sagt. Und in diesen Zeiten, in denen manch eine Schwäche oder Nichteignung des Königs zu wittern schien, stiegen ehrgeizige Adlige aus dem Boden empor wie Unkraut. Eines sollten wir uns immer merken. Ein König oder ein Kaiser oder ein Häuptling wird immer nur so lange unangefochten bleiben, wie er sich auch beweisen kann. Keine Sekunde länger. Aber sei es, wie es mag. Heinrich landete mit diesen 1500 Schiffen in Frankreich und begann sogleich, die Stadt Harfleur zu belagern. Dieses Unterfangen würde ihn mehrere Monate seiner wertvollen Zeit und Unmengen an Männern binden. Denn einerseits war die Kriegssaison bekanntlich der Sommer und je näher der Winter rückte, desto knapper wurde der Spielraum für Kämpfe oder Truppenverschiebungen. Kälte, Eis, Schnee, knappe Nahrungsmittel, all das musste mit einkalkuliert werden. Noch dazu grassierten schreckliche Seuchen in seinem Heerlager. Die Ruhe ging um sich und gute Soldaten gingen elendig zugrunde. Ein Armeelager war immer die ideale Brutstätte für Krankheiten. Viele Männer lebten unter enorm unhygienischen Bedingungen auf engstem Raum beieinander. Viele waren verwundet. Die Fäkalien und die Nahrungsmittel zogen alle möglichen Insekten an und Möglichkeiten zur Desinfektion gab es kaum. Frankreich indes machte keine Anstalten, sich Heinrich im Feld zu stellen. Sie setzten bewusst darauf, dass er sich auf dem Weg in Richtung Thron ermüden sollte. Ende September hatte er Harfleur erobert. Besser gesagt, hat sich die Stadt bis dahin einfach ergeben. Doch hatte ihn dieser Kampf fast ein Drittel seiner Männer gekostet. Und noch dazu kam, dass er in allen eroberten Territorien noch Soldaten zur Friedenssicherung abstellen musste. Und jetzt stellte sich eine Frage. Was machen wir? Außer einen schlechten Eindruck nicht viel. Ein Marsch auf Paris, dort, wo der Feind mit Sicherheit am meisten Soldaten hatte, wäre blanker Selbstmord gewesen. Ein Rückzug direkt nach England, das empfohlen seine Berater ebenfalls nicht. Dadurch hätte er an Reputation eingebüßt, bei Franzosen und Engländern gleichermaßen. Wenn er nach einem schlaffen Sieg schon wieder abhauen würde, damit hätte eine neue Invasion im Jahr darauf eventuell sehr schwer fallen können. Was war also zu tun? Kapitel 2. Schwere Geschütze. König Heinrich versuchte sogar, die Dinge auf die gute alte Art zu regeln. Um unnötiges Blutvergießen zu vermeiden, forderte er den französischen Kronprinzen zu einem direkten Zweikampf heraus. Nur die beiden und ihre Schwerter. Der eine würde die Herrschaft über die umstrittenen Gebiete erhalten und der andere den Acker düngen. Nachdem aber 8 Tage verstrichen waren, ohne dass er irgendeine Antwort erhalten hatte, gab er dieses Vorhaben auf. Bei Historiker Siegfried Stampf heißt es: Bei einem Kriegsrat entschied sich Heinrich gegen den Ratschlag seiner Berater und begab sich am 6. Oktober mit seinem Heer auf den Weg nach Calais. Der Grund dafür war vielleicht, dass er als rechtmäßiger Herrscher des Landes durch das Land ziehen konnte, wie es ihm geziemte. Was folgte, war eine Art Chevauchée, die mehr auf das Zeigen militärischer Präsenz als auf Plünderung abzielte. Er marschierte mit kaum 6000 Soldaten 193 Kilometer über feindliches Territorium. Charles d'Albert, der Kontebel Frankreichs, wollte die Engländer zur Schlacht stellen. Also ließ er sämtliche Anlegestellen an den Flussübergängen einreißen. Die Engländer konnten also nicht mit den Fähren übersetzen und waren zu einem langen und gefährlichen Marsch gezwungen. Die Lage war für Heinrich denkbar schlecht. Sein Heer ächzte gerade unter all diesen Strapazen. Der Proviant ging den Männern langsam aber sicher zur Neige. Und so wurde der Marsch Richtung Calais nicht weniger anstrengend. Hinzu kam, dass sie dringend nach einer passenden Flussstelle zum Übersetzen suchen mussten. All das, während ihnen schon eine französische Vorhut hinterherhetzte. Keine guten Aussichten für ein Unternehmen. Bis heute weiß kein Mensch so genau, warum die Franzosen die Engländer bei diesen Gelegenheiten nicht schon längst angegriffen hatten. Die Fachwelt spekuliert darüber. Möglicherweise beschloss die Führung in Rouen, die noch immer die Niederlagen von Crécy und Poitiers vor Augen hatte und deshalb nur zögerlich das Risiko einer Schlacht auf sich nehmen wollte, Heinrich samt seinem Heer ungehindert nach Calais ziehen zu lassen und sie lediglich durch die systematische Zerstörung von Feldern, von Nachschub an Lebensmitteln abzuschneiden und sein Heer dadurch weiter zu schwächen. Eine andere Erklärung des Zuwartens wäre, dass die Franzosen ein größtmögliches Heer zusammenziehen wollten, bevor sie Heinrich zur Schlacht stellten, und sie dafür einfach noch Zeit brauchten. Die Franzosen hatten ein großes Problem. Sie hatten keine richtige Führungspersönlichkeit. Der König war selbst in einer Spirale aus regelrechten Anfällen von Wahnsinn verfallen und damit praktisch nicht mal regierungsfähig. Geschweige denn, dass er ein Heer hätte in die Schlacht führen können. Sein Sohn, der Kronprinz, bei den Franzosen mit dem Titel Dauphin bezeichnet, war ein ziemlich junger Mann, eher ein Knabe. Er hatte keine Erfahrung in solchen Belangen. Also hieß es für die Franzosen, abwarten und taktieren. Sie mussten auf Zeit spielen. Das war ihre beste Möglichkeit, denn in der offenen Schlacht hätte sie dieser Mangel an Führung durchaus den Sieg kosten können. Ganz zu schweigen davon, wie stark die Moral auf englischer Seite gewesen wäre, wenn der eigene König sie in die Schlacht führte. Heinrich galt laut den Chroniken als erfahrener und talentierter Feldherr. Sie wussten, dass er einfach nur nicht nach Calais gelangen durfte, denn dort wartete eine starke und ausgeruhte englische Garnison auf ihn. Und der König hätte alle Arten von Verstärkung und Nachschub aus der Heimat heranführen können. Das musste man unbedingt unterbinden. Solange er allerdings einfach nur durch das französische Land streifte, Zeit verlor und sich verausgabte, ohne nennenswerte Erfolge einzufahren, spielte er den Franzosen in die Hände. Kapitel 3. Es wird ernst. Mitte Oktober des Jahres 1415 wurden die französischen Truppen schließlich gemustert. Am 25. Oktober schließlich trafen sich die Heere, denn die Franzosen blockierten der englischen Armee den Weg zum taktischen Dreh- und Angelpunkt Calais. Beide Seiten luden den Feind formell zur Schlacht ein. Anfangs wurde aber noch höflich abgelehnt, denn beide Seiten rochen eine Falle des anderen. Sie umlauerten sich. Sie sahen sich um und suchten das für sich passende Terrain. Während alledem allerdings waren sie in höchster Alarmbereitschaft für einen etwaigen Angriff. So gab der englische König seinen Bogenschützen beispielsweise den Befehl, stets mit angespitzten Pfählen ausgerüstet zu sein, um nicht plump von feindlicher Kavallerie überrollt werden zu können. In der Literatur heißt es dazu: Der ursprüngliche französische Schlachtplan ist uns überliefert. Er wurde in einem ausgebrannten Manuskript von Christopher Philpotts wiederentdeckt und er wird generell als der Somme-Plan bezeichnet. Darin war eine Kavallerieattacke gegen die englischen Bogenschützen vorgesehen, wobei es fraglich ist, ob Heinrich ihn vor der Schlacht überhaupt kannte. Der Plan wurde jedoch nur unvollständig umgesetzt. Am 25. Oktober berichteten Heinrichs Aufklärer von einer französischen Streitmacht, die bereits Stellung bezogen hatte. Wie sahen nun die beiden Heere genau aus? Wie setzten sie sich zusammen? Heinrich hatte ungefähr 12.000 Mann ausgehoben. Das war eine gewaltige Streitmacht, wenn man bedenkt, dass England nie allzu bevölkerungsreich war und sich die Einwohnerzahl der Insel in den letzten knappen 100 Jahren beinahe halbiert hatte. Das klingt nach einem drastischen Abfall der Bevölkerungszahl. Die Ursache für dieses Massensterben kennt ihr aber alle. Die Pest. Um das Jahr 1350 herum wütete sie in ganz Europa und riss insgesamt in etwa ein Drittel der Bevölkerung Europas in den Tod. Sein Heer war fast gleich stark wie das, mit dem sein Vorfahr Edward III. Damals in Frankreich eingefallen war. Beinahe jeder junge Adlige im wehrfähigen Alter hatte sich verpflichtet, für den König zu kämpfen. Es ging hierbei um Prestige. Es lag eine große Ehre darin, seinem Land und seinem König im Krieg zu dienen. Der Krieg war immerhin das, was den so mächtig machte, denn sie bildeten die Elite der meisten Armeen. Neben dem Hochadel wurden auch die sogenannten Esquires, der Landadel Englands, rekrutiert und hinzu kamen die Yeomen, einfache Freisassen. Auffällig war in der Zusammensetzung seiner Armee, dass es extrem viele Bogenschützen gab. Auf einen schwer gepanzerten Ritter kamen satte 3 gute Bogenschützen. Die Männer waren aus allen Winkeln des Landes zusammengezogen worden. Wales, Cheshire, Lancashire, jeder dieser Landesteile stellte eine ganze 500 Mann starke Kompanie an gut gedrillten Fernkämpfern. Im Laufe der Zeit war der Anteil der Bogenschützen im englischen Heer sukzessive gestiegen. Das hatte neben ihrem brachialen Potenzial am Schlachtfeld noch einen zweiten Grund. Sie waren relativ günstig. Pro Tag kosteten sie nicht mal halb so viel Unterhalt wie ein Ritter. Dadurch waren sie ideal geschaffen für Feldzüge, deren eventuelle Dauer man vorher nicht so kalkulieren konnte. Historiker schreiben Folgendes: Dem englischen König stand nur für die ersten 3 Monate genug Geld zur Verfügung, um seine Truppen zu bezahlen. Die Männer wurden für 12 Monate unter Sold genommen und für die nächsten 3 Monate war Heinrich bereits dazu gezwungen, einige Juwelen aus seinem Besitz als Pfand zu hinterlegen. Wie wir sehen, war Krieg eine immens teure Angelegenheit, sogar für einen König. Und ein Krieg musste sich immer rechnen. In diesem Krieg prallten Tradition und Innovation gnadenlos aufeinander. Das französische Heer hingegen setzte weniger auf Fernkampf und mehr auf den traditionellen, fast schon aus der Mode gekommenen Ritter als Panzerreiter. Zu Pferde, schwer gerüstet, lange und kostspielig ausgebildet. Ob sie ihre mühevolle Ausbildung tatsächlich wert waren, sollte sich nun zeigen. Kapitel 4. Und so beginnt es also. König Heinrich grübelte nun, wie er verfahren sollte. Er fand sich einem zahlenmäßig weit überlegenen Heer gegenüber und musste taktieren, um mit dem Kopf auf seinen Schultern aus dieser Situation wieder herauszukommen. Wie viele es genau waren? Wie bei vielen anderen Schlachten können wir das nicht mehr so genau sagen. Die Zahlen, die uns alte Geschichtsschreiber überliefern, sind teilweise geradezu lächerlich. Ein mancher spricht von 200.000 Soldaten auf französischer Seite. Das wäre absurd gewesen. Wir können schätzen, dass Heinrichs Armee nach all den Strapazen, Ausfällen und vermutlich auch Deserteuren auf gerade einmal ca. 1.000 Ritter und ca. 5.000 bis 6.000 Bogenschützen zusammengeschrumpft war. Das Ganze glich mehr einer großen Eskorte als einer richtigen Armee. Ihnen gegenüber standen aktuellen Schätzungen zufolge um die 25.000 Franzosen. Es könnten auch etwas mehr gewesen sein.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Der französische Befehlshaber wusste ebenfalls, dass er sich massiv im Vorteil befand. Und zwar auf jede erdenkliche Weise. Er hatte nicht nur die numerische Überzahl. Das englische Heer war auch akut unterernährt und schlecht versorgt im Allgemeinen. Die Franzosen stellten sich zwischen zwei Dörfern auf, Azincourt und Tramcourt. Die beiden lagen nur an die 900 Meter auseinander und durch dichte Wälder boten sie zusätzliche Deckung. Dadurch standen seine Männer zwar viel zu dicht gedrängt, in drei Treffen aufgestellt. Der Contable von Frankreich hatte aber die weit bessere Position und durch die größeren Zahlen berittener Truppen würde er auch weit mobiler agieren können. Was kann da schon schiefgehen, wird er sich gedacht haben. Und er würde sein blaues Wunder erleben, ehe der Tag endete. Frankreich hatte die Zeit auf ihrer Seite. Heinrich stand unter Zugzwang, denn seine Männer waren es, die darbten und hungerten. Die Truppen seines Feindes hingegen waren intakt und im guten Zustand. Heinrich würde also angreifen müssen. Frankreichs ersten zwei Kampflinien hatten sich abgesessen positioniert. Die hinterste war beritten geblieben und dahinter wiederum waren etwa 3000 Armbrustschützen positioniert. Das Problem dabei war, dass alles zusammen etwas dicht gedrängt schien und die Fernkämpfer absolut außer Reichweite für jedwegen Beschuss aufgestellt waren. Daneben hatten die Franzosen noch viele hundertschwere Reiter an den Seiten aufgestellt, mit denen sie direkt auf die englischen Bogenschützen zureiten wollten. Sie sollten deren Stellung förmlich überrennen, jeden niedermetzeln und die gefährlichste Waffe Englands damit unschädlich machen, bevor sie vernünftig zum Einsatz kommen konnte. Damit begingen sie einen großen taktischen Fehler. Denn diese traditionelle Aufstellung galt als veraltet und spiegelt die militärische Realität ihrer Zeit einfach nicht mehr wider. Der Historiker Stampf schreibt: Der Kern des französischen Heeres bestand wie üblich aus schwer bewaffneten, gepanzerten Reitern. Die verbesserten Rüstungen zur Zeit von Azincourt hatten zur Folge, dass weitgehend auf die Verwendung von Schilden verzichtet wurde. Die Ritter kämpften zu Fuß mit beidhändigen Waffen. Die Schwerter wurden nun als Zweihandwaffe verwendet. Allerdings war diese nur sekundär. Die schwer Bewaffneten bevorzugten den Einsatz von spezialisierten Waffen zum Durchbrechen von Rüstungen, wie Streithämmern. Anfangs stiegen die Franzosen nur unwillig vom Rücken ihrer Pferde, um zu kämpfen. Obwohl sie diese Weigerung aufgegeben hatten und großteils zu Fuß kämpften, blieb der massive Angriff einer mit Lanzen bewaffneten Kavallerie trotzdem weiterhin das Ideal der Kriegsführung. Den Bauern Frankreichs war das Tragen von Waffen strengstens verboten. So wollte man einen Aufstand verhindern. Ergo lernten diese auch nirgends so richtig, wie man kämpft, und sie würden im Krieg kaum von Wert sein. Den Kern bildeten also Adlige und einige Berufskrieger, die sich von ihrer Tapferkeit auf dem Schlachtfeld vielleicht den Ritterschlag erhofften. Kapitel 5: Schwarzer Himmel. Am 25. Oktober 1415, früh am Morgen gegen 8 Uhr, standen sich die beiden Heere Aug in Aug gegenüber. Die Franzosen griffen nicht an. Sie konnten sich Zeit lassen. Das musste England nervlich ziemlich strapaziert haben. Der Morgen bot eiskalte Temperaturen, möglicherweise sogar um den Nullpunkt herum. Der Atem gefror den Männern förmlich in den Lungen. Nicht wenige litten unter Infektionskrankheiten und schlimmen Durchfall. Die Chronisten berichten, dass die Männer, da sie ihre Formation natürlich nicht verlassen durften, sich einfach in die Hose machten oder an Ort und Stelle austreten mussten. Angeblich setzten sich die Franzosen sogar hin und warteten geduldig auf die Engländer. Manche aßen sogar. Diesen Luxus hatten die Engländer nicht, denn sie litten seit über einer Woche harten Hunger. Angeblich konnten die ärmeren Bogenschützen nur mehr Beeren und Nüsse zum Essen finden. Sie waren selbstverständlich in keinem guten Zustand. Er konnte nicht mehr warten. Heinrich ließ angreifen. Er postierte seine Männer am schmalsten Platz des gesamten Schlachtfelds. Dieser lag, wie es der Zufall so wollte, genau so, dass der Feind in Reichweite seiner Bogenschützen kam. Die englischen Langbogenschützen stellten sich auf und rammten als provisorische Verteidigungslinie ihre angespitzten Holzpfähle in den Boden. Von dort ließen sie Pfeile auf die Franzosen hageln und hofften, dass der Feind damit zum Angriff verleitet werden konnte. In der Literatur heißt es: Das Vorrücken war ein riskantes Manöver. Das Versetzen der Pfähle nach vorne bedeutete eine kurzzeitige Aufgabe der Deckung. Hätten die französischen Kavalleristen in diesem kritischen Moment eine Attacke gestartet, wäre das für die Engländer wahrscheinlich fatal gewesen. Doch warteten die Franzosen ab und ließen sich nicht zu einem Angriff hinreißen. Die französische Kavallerie, die gegen die Pfeile der Engländer besonders empfindlich war, kam in Bewegung und rückte gegen die englischen Linien vor. Die Pfeile richteten unter den Gewappneten wahrscheinlich wenig Schaden an. Der Pfeil nahm im Laufe des langen Fluges stark an Geschwindigkeit ab. Die Luft bremste ihn aus und die Rüstungen waren zu einem großen Teil gut gearbeiteter harter Stahl. Auf diesen Rössern saßen Adlige mit dem nötigen Füllmaterial im Portemonnaie, um sich eine ordentliche Rüstung leisten zu können. Warum ballerte man also tonnenweise Pfeile auf den Feind? Ganz einfach. Moral brechen. Das Surren der Pfeile durch die Luft, die harten Aufschläge. All das machte den Beschossenen bestimmt nicht unbedingt Mut und Lust zum Angriff. Schlimmer aber, es traf die Pferde unter ihnen. Denn die Pferde hatten abgesehen von ihren Köpfen alle Körperteile ungeschützt und konnten tatsächlich von Pfeilen niedergestreckt werden. Ganz abgesehen davon versetzte der ständige Beschuss die Pferde in Panik. Der Himmel färbte sich förmlich schwarz unter den schier endlosen Salven der englischen Bogenschützen. Die französischen Ritter waren eine gefürchtete Lawine aus Eisen. Aber sie würden keine Furcht entfachen, wenn sie lange vor dem Ziel zu einem kümmerlichen Häuflein zusammengeschossen wären. Kapitel 6: Versagen. Männer und Pferde schrien. Angst griff um sich. Die Flügel der Reiterei ließen sich zu einem Angriff hinreißen, waren aber zahlenmäßig zu schwach. Sie zählten nur wenige hundert Reiter. Abgesehen davon war das gesamte Terrain beengt. Und der Schlacht vorangegangener Regen hatte den Boden in Morast verwandelt. Nasse, aufgeweichte und knöcheltiefe Pfützen durchsäten den Grund und luden geradewegs dazu ein, in ihn auszurutschen und sich etwas zu brechen. Ein schneller Vorstoß war durch diese Witterung bedingte ein Wunschtraum, dem nicht nachzukommen war. Die Ritter Frankreichs saßen auf dem Präsentierteller, nur an einer einzigen kleinen Stelle, an der der Boden dermaßen weich war, dass selbst die Abwehrpfähle der Engländer umfielen, kamen ein paar französische Reiter durch. Doch brachte dieser winzige Durchbruch in dem Fall nichts. Die geschlagenen Ritter mussten schleunigst kehrt machen, um nicht weiter von englischen Pfeilen gefiedert zu werden. Ihre Pferde waren zu einem großen Teil verwundet und schwer im Zaum zu halten. Nun kam das nächste Malheur. Die sich zurückziehenden französischen Ritter ritten geradewegs in ihre eigene zweite Schlachtlinie hinein, beim Versuch, den Engländern zu entkommen. Der nachrückenden Abteilung konnte man so nicht schnell genug ausweichen und diese konnten keine Gassen bilden. Männer versuchten, sich an ihrem Nebenmann anzuhalten und wie eine Welle ging dieses Ungleichgewicht durch den größten Teil der Formation. Das Ganze sah von Englands Seite wohl mehr als chaotisch und geradezu peinlich aus. Der Stolz von Frankreichs Kriegertum bezwungen von Matsch und Pfeilen. Doch Frankreich wollte sich nicht geschlagen geben und die nächste Reihe im Angriff rückte auf sie zu. Und das spielte England in die Hände, denn im Schlamm würden sie ewig brauchen, bis sie die Engländer in Reichweite ihrer Schwerter gebracht hätten und je näher sie kamen, desto mehr Schaden konnten ihre Pfeile anrichten. Sie schossen auf die Franzosen, bis sie zu nahe kamen und begaben sich dann in den Schutz der eigenen Ritter. Nun standen sich englische und französische Schwerbewaffnete gegenüber und erschlugen sich in einem brutalen Nahkampf auf rutschigem Gelände. Beide Seiten erlitten nun herbe Verluste und bald schon hatten die Engländer all ihre Pfeile verschossen. Diese hatten allerdings ihren Zweck mehr als erfüllt und dem Feind höchsten Schaden zugefügt. Nun warfen sie die Bögen weg und begaben sich ebenfalls ins Handgemenge. Sehr mutig, wenn man bedenkt, dass sie für den Nahkampf schlecht gerüstet und quasi nicht bewaffnet waren. Und ebenfalls nicht trainiert. Und das Ironische daran war, gerade dieser Nachteil sollte ihr Vorteil werden. Hier auf diesem glitschigen Untergrund war ihre leichte Rüstung ein Segen. Sie waren weniger, konnten sich leicht auf den Beinen halten und wieder aufstehen. Sie hackten mit allem, was sie hatten, nach den Franzosen. Äxten, Streithämmern, Dolchen. Sie zielten auf Kniekehlen, Achseln, Schritt oder Hinterkopf des Feindes und versuchten tunlichst, ihn in den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Lag der Feind einmal am Boden, gab man ihm mit einem Stich ins Visier oder in die Lücke der Rüstung unter dem Arm den Gnadenstoß. Das tötete den Feind entweder augenblicklich oder ließ ihn in kürzester Zeit verbluten. In all dem Getümmel wurde sogar der englische König Heinrich von einem Hieb getroffen und seine Krone ramponiert. Er war ein Mann der Tat. Das sollte für immer die Kerbe in seiner Kopfzier bekunden. Den Beschreibungen der Chronisten zufolge ließ die tonhaltige Erde die französischen Ritter teilweise knietief einsinken und nicht wenige kamen vollkommen erschöpft beim Feind an. Die letzte der drei französischen Abteilungen sah hierbei tatenlos zu. Warum, wissen wir heute nicht. Entweder war die Befehlsgewalt am Versagen oder man konnte wegen der schlechten Sicht nicht zweifelsfrei erkennen, was vorne geschah. Ein Eingreifen des dritten Treffens hätte die Schlacht möglicherweise wenden können. Währenddessen konnten die Franzosen einen kleinen Sieg einfahren. Sie überfielen den englischen Tross, erschlugen jeden einzelnen der Trossknechte und bemächtigten sich dort der Habseligkeiten. Indes machten die Engländer immens viele Franzosen kampfunfähig und nahmen sie gefangen. Jemand in einer dicken Rüstung konnte leicht niedergestreckt werden, ohne ihn gleich zu töten. Und das machte Sinn, denn erstens konnte man in einem Land, das man zu erobern und regieren gedachte, nicht einfach alles und jeden niedermetzeln, und zweitens war es eine übliche Praxis, Ritter gegen Lösegeld wieder an ihre Familie zurückzugeben. Kapitel 7: Entscheidung im Schlamm. So entschieden das im Nachhinein auch alles klingen mag. Zu diesem Zeitpunkt musste Heinrich immer noch gedacht haben, er würde in dieser Schlacht tosend untergehen und seine Männer mit ihm. Sie hatten zwar den Stolz der Franzosen tief verletzt und immens viele Gefangene genommen, sie waren aber dennoch eine erschöpfte und hungrige Truppe. Sie selbst hatten viele Verluste zu beklagen und der Hunger und Durst nagte an ihnen. Das alles außen vor gelassen, hatten sie keinen einzigen Pfeil mehr und Frankreich noch eine ganze Abteilung an frischen, ausgeruhten Soldaten. Würde diese losziehen, könnte sie England problemlos hinwegfegen. Also griff er zu einem radikalen Mittel. Er gab Befehl, alle Gefangenen umzubringen. Unorthodox, brutal und schockierend. So fassten seine Männer das auch auf. Seine Ritter weigerten sich angeblich, bis seine Bogenschützen des Königs Befehl nachkamen und die Gefangenen erschlugen. Wir wissen nicht, ob Heinrich tatsächlich alle von ihnen umbringen lassen wollte oder nur ein paar, um den Rest abzuschrecken, wieder die Waffen aufzunehmen. Aber auf französischer Seite geschahen ähnliche Dinge. Dort wurde die Orritflamme gehisst, eine traditionelle Flamme, deren Wehen im Wind bedeutete, dass an diesem Tag keine Gefangenen gemacht werden würden. Frankreich aber ließ von einem weiteren Angriff ab und räumte das Feld. Das erfuhr Heinrich von einem Herold. Die Geschichtsbücher lassen uns wissen, die Herolde gehörten keinem Heer an, sondern sie bildeten eine internationale Körperschaft von Fachleuten, die den zivilisierten Krieg regelten. Der Sieg Heinrichs wurde vom französischen Hauptherold Montyon bestätigt. Was um Himmels Willen war geschehen? Eine Bande ausgezehrter Bogenschützen in lächerlicher Unterzahl hatte die Elite Frankreichs in den Matsch getreten. Eine Analyse der Schlacht sagt, wäre die französische Linie größtenteils fest auf den Beinen geblieben, dann hätte ihre große zahlenmäßige Überlegenheit binnen kurzem die Engländer zurückgedrängt. Gingen aber einmal Männer zu Boden, mussten die in der nachfolgenden Reihe feststellen, dass sie nun in Reichweite der Engländer gekommen waren und noch weiter kommen würden, wenn sie über oder auf die Körper der Liegenden traten. Ging man davon aus, dass der Druck von hinten anhielt, dann blieb ihnen gar keine andere Wahl. Damit aber wurden sie für einen Sturz noch anfälliger als die bereits Gefährten. Denn der Körper eines Menschen gibt entweder eine labile Kampfplattform ab oder er bildet ein höchst willkommenes Hindernis für einen Mann, der sich gegen einen sehr wilden Angriff von vorn zu verteidigen sucht. Die geschichtliche Fachwelt sagt zu den Schlachtberichten Folgendes. Jedoch gibt es einen fundamentalen Unterschied zwischen englischem und französischem Bericht. In den englischen Chroniken liegt das Hauptaugenmerk auf dem Triumph über ihre Feinde, die Tapferkeit und Brillanz ihres Königs und Gottes Unterstützung für die englische Sache. In französischen Chroniken hingegen werden die Niederlage, Reflexion und Kritik hervorgehoben, so wie die Engländer jemanden suchten, den sie preisen konnten, meistens ihren König oder Gott, so suchten die Chronisten auf französischer Seite wiederum jemanden, den sie für ihre Niederlage verantwortlich machen konnten. Und was lernen wir daraus? Überschätze niemals deine Position.
Hold up.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.